Stellt euch vor, ihr geht zum Arzt, ihr kommt in das Zimmer, Behandlungszimmer, der Arzt fragt euch, was euch so fehlt und dann fangt ihr an zu erzählen, was weiß ich, ich habe Schweißfüße, Hämorrhoiden, mir geht's nicht gut, ich habe immer Kopfschmerzen, bei mir vielleicht mein Blutdruck ist zu hoch und dann seid ihr fertig und sagt, das war ein schönes Gespräch und steht auf und geht raus. Dann würde der Arzt wahrscheinlich, wenn es ein guter Arzt ist, sagen, einen Moment, ich habe noch gar nichts gesagt. Sie sind ja wahrscheinlich gekommen, um irgendwas zu hören oder zu wissen. Und da ist es normal. Beim Beten ist es interessanterweise so, jemand hat mir gesagt, wir beten manchmal so wie kleine Kinder. Wir gehen an die Tür, wir klingeln und dann gucken, ob einer kommt und dann rennen wir schnell weg. Weil wir manchmal vielleicht gar nicht erwarten, dass Gott auch was sagen könnte, sondern wir manchmal die Meinung haben, es reicht ja, wenn wir was erzählen. Erwarten wir, dass Gott vielleicht mal im Gebet auch was antwortet, vielleicht nicht akustisch hörbar, aber so ein Eindruck, was ich vielleicht tun soll, was er mir aufs Herz legt. Wir schauen den Text an, von dem Fleur schon gesprochen hat, aus 1. Samuel 3, die Verse 1 bis 10, der Berufungstext von Samuel als Prophet. Da heißt es, in der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er Eli ist der Hohepriester der damaligen Zeit, indem er Eli half. Damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinen Platz schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Plötzlich rief der Herr, Samuel, hier bin ich, antwortete Samuel. Er sprang auf und lief zu Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, antwortete Eli, leg dich wieder hin. Und Samuel ging und legte sich wieder hin, da rief der Herr noch einmal, Samuel. Wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli, hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, sagte Eli, leg dich wieder hin. Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Deshalb rief der Herr ihn ein drittes Mal und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel, geh und leg dich wieder hin. Und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte, sprich, Herr, dein Diener hört. Also legte Samuel sich wieder an seinen Platz und der Herr trat zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Samuel antwortete, sprich, dein Diener hört. Wir werden auch noch ganz kurz hören, was er gehört hat, aber mir geht es jetzt mehr darum, dass Gott redet, Samuel hört. Wir werden heute nicht zu Propheten berufen, bin aber der Überzeugung, dass Gott auch immer noch manchmal Eindrücke schenkt von Dingen, die wichtig sind, die wir hören sollen. Drei Gedanken wollen wir uns anschauen. Den ersten habe ich mir genannt, die Frage der Rahmenbedingungen, wie Gott überhaupt redet. Also, um das vorweg zu sagen, werden wir nachher nochmal so Korrektive hören. Zuallererst redet Gott natürlich durch sein Wort. Wenn ihr euch an den ersten Teil der Predigt erinnert, ging es ja darum, über Gottes Wort nachsinnen, nachdenken, weil das die Grundlage ist. Gott redet zuerst durch sein Wort. Vieles, was wir wissen müssen, das meiste, was für unseren Glauben entscheidend ist, alles steht da drin und vieles, was wir für den Alltag brauchen, steht auch drin. Von daher ist es gut, im Wort Gottes zu Hause zu sein. Jeremia schreibt mal in Kapitel 23, Vers 29, mein Wort brennt wie Feuer, es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Vielleicht kennt ihr das auch, ich hoffe es, dass ihr manchmal hier im Gottesdienst gesessen habt oder woanders und euch ein Wort Gottes hat euch irgendwie so getroffen, dass ihr merktet, da redet Gott zu mir durch sein Wort. Oder beim Bibellesen zu Hause. Manfred Hausmann, dem ging es mal so, der war im Gottesdienst, der Prediger predigte Worte Gottes und dann sagte er, der Blitz, wenn du einmal weiterklickst, der habe ich das Zitat gar nicht aufgeschrieben. Der Blitz war nicht neben mir niedergefahren, sondern mitten in mich hinein. Das war, als hätte ihn Blitz getroffen. Gott redet manchmal durch den Bibelvers, den man schon ganz oft gelesen hat. Und dann liest man ihn nochmal und merkt, oh, heute hat Gott mir was zu sagen. Das ist der Normalfall, dass Gott durch sein Wort redet. Manchmal redet Gott durch Menschen. Du kommst in den Gottesdienst und nachher sagt jemand zu dir, ihr seid im Gespräch und du erzählst vielleicht, dass es nicht so gut geht und dann sagt er, du, ich bete für dich. Oder ich habe auch schon für dich gebetet und du merkst, Gott sagt dir was durch diesen Menschen. Eben, du bist nicht alleine, da denkt einer an dich. Oder du bist krank und jemand sagt, du, ich komme diese Woche und koche Essen für dich. Und bringt dir was vorbei und du merkst, Gott redet manchmal ganz konkret durch Menschen und sichert dir seine Hilfe zu, seine Unterstützung. Und Gott redet durch seinen Geist. Wir lesen in diesem Vers 1, diesen Satz, damals waren Botschaften vom Herrn selten. Zu der Zeit hat Gott nicht oft zu Propheten gesprochen, man hatte wenige Eindrücke bekommen, aber es gab sie, auch zu Zeiten des Alten Testamentes. Das Alte Testament ist voll vom Reden Gottes. Und im Neuen Testament erlebt man, dass Gott immer noch redet, Menschen Eindrücke gibt, was sie tun sollen. Zum Beispiel diese Geschichte, die wir Weihnachten manchmal hören, der Simeon, der alte Mann, der in den Tempel geht und steht getrieben durch den Heiligen Geist, ging er in den Tempel und sieht dort Jesus, wie seine Eltern ihn darbringen, dieses Pflicht erfüllen, die jüdische Eltern zu erfüllen hatten. Und Simeon sieht ihn, erkennt ihn und segnet ihn, erkennt in ihm den Messias. Man sieht es bei Jesus, da heißt, der Heilige Geist führte Jesus in die Wüste, wo er die Versuchung mit dem Teufel hat, aber getrieben sozusagen vom Heiligen Geist, ein innerer Antrieb führt ihn dorthin. Interessante Geschichte, Apostelgeschichte 13, da betet die Gemeinde in Antiochia, sie fasten und beten und plötzlich bekommen sie den Eindruck, Barnabas und Saulus oder Paulus sollen wir in die Mission schicken und damit beginnt das Missionswirken von Paulus und von Barnabas. In Apostelgeschichte 20 erfährt man, dass Paulus nach Jerusalem geführt wird durch den Heiligen Geist, obwohl er weiß, dass er dort verhaftet wird, aber sagt, ich kann nicht anders, ich muss nach Jerusalem gehen, Gott will mich da haben und er geht dorthin. Und er wird auch wirklich dort verhaftet. Also Gott redet. Die Frage ist, zwei Fragen muss man beantworten. Rechne ich überhaupt noch mit Gottes Reden? Rechne ich überhaupt noch mit Gottes Reden? Manche tun sich schwer damit, dass Gott heute noch was reden könnte oder einem einen Eindruck geben kann. Das hat verschiedene Gründe. Manchmal hat man Angst davor, etwas zu hören, was gar nicht von Gott kommt. Die Gefahr ist auch real. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, dass manche Dinge auch wirklich obskur sein können. Aber man schüttet manchmal das Kind mit dem Bad aus. Aus Angst, etwas Falsches machen zu können, hört man vielleicht nicht auf Eindrücke, dass Gott einmal was aufs Herz legt. Und ich denke, dann wird es auch schwierig. Das Buch von Timothy Keller, das hat ja so die ganzen Predigten irgendwie durchzogen, finde ich immer noch wunderbar. Vielleicht die einzige Kritik, die ich hätte an diesem Buch, ist, dass er davon fast nichts schreibt und sehr vorsichtig ist, zu Recht. Aber trotzdem glaube ich, dass Gott auch heute manchmal einem noch Eindrücke schenkt, auf die es gut ist zu hören. Der Samuel, der hat das Problem, wir lesen das in Vers 7 nochmal, da heißt es, Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Der hat also noch nie von dem Herrn etwas gehört. Vielleicht muss man wie Samuel erstmal lernen, Gottes Stimme zu erkennen und zu hören, bereit zu sein, auf Gottes Stimme zu hören. Wisst ihr, im Neuen Testament steht in Galater 5 ganz interessante Verse oder Texte, da wird gesagt, wir sollen aus dem Geist leben. Da heißt es, wir sollen uns vom Geist leiten lassen und wir sollen dem Geist folgen. Wenn wir das sollen, der redet natürlich hauptsächlich durch sein Wort, aber manchmal auch im Gebet, dass er dir etwas deutlich macht. Aber das muss man hören lernen. Und der Eli, der gibt dem Samuel ein paar Tipps. In Vers 9 schreibt er, geh und leg dich wieder hin und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte, sprich Herr, dein Diener hört. Also, er rät dem Samuel, er soll sich Gott zur Verfügung stellen, er soll offen sein für Gottes Reden, dann soll er zuhören, was Gott auch sagt, und dieses, was er hört, das soll er umsetzen, er soll sich demütigen unter Gottes Wort und das dann eben befolgen. Eine zweite Frage, die man sich stellen muss, nachdem man geklärt hat, ob man überhaupt offen ist für Gottes Reden, wie es im Herzen aussieht, das erkläre ich. Eine Frau, die an der Autobahn aufgewachsen, in der Nähe der Autobahn aufgewachsen ist, immer den Lärm hat, wurde gefragt, und hat sie das in ihrer Entwicklung gestört? Sie sagt, nein, 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 natürlich hat sie es gestört. Du wirst geprägt durch das, was dich beeinflusst, mit dem dich auseinandersetzt, was du siehst, erlebst und tust, das prägt dich. Und das sieht man auch in dieser Geschichte von Samuel. Wir haben jetzt nur den Text gelesen, der hat einen Rahmen, die Geschichte. Samuel heißt ja vom Herrn erbeten. Und wir wissen das wahrscheinlich noch, die Hanna, die Mutter von dem Samuel, konnte keine Kinder bekommen. Sie geht zum Tempel, ist so in Tränen und verzweifelt, dass Eli erst denkt, die Frau ist betrunken. Und dann sagt, nein, ich bin nicht betrunken, ich bin einfach traurig. Und dann sagt der Samuel, du wirst ein Kind bekommen. Sie sagt, ich verspreche, das Kind wird im Tempel dienen. Darum ist Samuel jetzt hier auch bei Eli, weil sie das versprochen hat, dass er dort aufwachsen darf. Sie bekommt wirklich ein Kind. Und trotzdem heißt, dass Gott zur Seite Samuels geschwiegen hat. Warum hat Gott geschwiegen? Weil es wahrscheinlich den Missbrauch gab im Tempel. Denn vom Rahmentext erfährt man, der Eli, dieser ältere Hohepriester, war ein Mann Gottes, aber seine Söhne nicht. Der hatte Söhne, die die Aufgaben für ihn teilweise übernommen hatten, und die hatten im Tempel Dinge getan, die Gott eindeutig verboten hatte. Die hatten vom Opferfleisch, das eigentlich für Gott war, Dinge abgeschnitten und selber gegessen. Die hatten mit Frauen geschlafen, die nicht die ihren waren, die dort am Tempel irgendwie Dienste getan haben. Sie haben die Gläubigen betrogen, haben ihnen weniger zurückgegeben. Solche Zustände waren dort im Tempel. Und dann heißt es über den Eli in Vers 2 in unserem Text, es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort, seine Augen fingen an schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Der war alt, konnte nicht mehr gut sehen, aber im übertragenen Sinne ist Eli auch blind geworden. Der war auch geistlich blind geworden. Der hat gesehen, was seine Söhne getan haben. Der hat ihnen auch mal so gesagt, so nett väterlich, das geht eigentlich so nicht. Aber das war alles gewesen. Er hat sonst nichts getan. Er hat sie gewähren lassen mit dem Unrecht. Und die Botschaft, die Samuel nachher sagen wird, ist deshalb auch Gericht. Die erste prophetische Botschaft, die Samuel sagen darf, die Freude jedes Propheten. Er darf gleich was Negatives verkünden, dem Eli Gericht ankündigen. Warum erzähle ich das alles? Weil ich glaube, unser Lebensstil unsere Beziehung zu Gott beeinflusst, mehr als uns manchmal bewusst ist. Geduldete Sünde, also nicht Sünde, die wir mal tun, aber Sünde, die wir in unserem Leben dulden und nicht in Ordnung bringen wollen, behindert unsere Beziehung zu Gott. Das führt dazu, dass man Gott vielleicht immer weniger hört oder in seinem Wort immer weniger erkennt, dass man tauber wird für das, was Gott einem sagen möchte, weil man in seiner Sünde hart wird. In meinem alten Ort, wo ich gelebt habe, in Bad Alsen, wenn du einmal weiterklickst, habe ich dieses Bild gefunden von einem Baum, und da war Efeu drum gewachsen, der hat den Baum umzingelt, sozusagen. Der Efeu ist zu Unrecht, habe ich inzwischen gelesen, beschuldigt, dass er Bäume tötet. Das stimmt scheinbar nur für dünne, kleine Bäume. Aber es sieht fast so aus, als hätte er den Baum erstickt. Bei Efeu stimmt es nicht, bei der Sünde ist es leider richtig. Wenn man die Sünde in seinem Leben, wenn die einen so einlullt und umgibt, dass man nicht mehr rauskommt, dann hat man es mit dem Reden Gottes schwierig. Erwin McManus, das ist ein amerikanischer Pastor, der schreibt ein Beispiel von seinem Sohn. Sein Sohn ist auf einer Teenie-Freizeit und dann bekommt der Pastor den Anruf, er soll seinen Sohn abholen. Was ist passiert? Sein Sohn ist in Streit gekommen mit einem anderen Jungen, hat ihn verkloppt und sollte jetzt abgeholt werden, wenn er sich nicht entschuldigt. Dann fuhr er hin und hat mit seinem Sohn gesprochen, hat gesagt, Hast du irgendwas für dich so gehört oder was du eigentlich hättest tun sollen? Hat er gesagt, ja, eigentlich schon. Es war mir, als hätte Gott mir gesagt, ich sollte mich entschuldigen und die Sache in Ordnung bringen. Aber das werde ich nicht tun, hat er gesagt. Und dann hat der Pastor, sein Vater, zu ihm gesagt, weißt du, heute ist ein wichtiger Tag für dich, wo du dich entscheiden musst. Du kannst jetzt entweder deinem Trotz folgen und sagen, ich höre nicht auf das, was Gott mir sagt. Die Gefahr ist, wenn du darin bleibst, dass du beim nächsten Mal, wenn Gott dir was sagt, noch weniger hören willst. Und die ganz große Gefahr ist, wenn man so weitermacht, kann sein, dass du irgendwann Gott gar nicht mehr hören wirst und gar nicht mehr empfänglich bist für Gott. Willst du das? Und dann hat sein Sohn gesagt, nein, Papa, das möchte ich nicht. Und er hat an diesem Tag sozusagen dann für sich entschieden, das in Ordnung zu bringen, sich zu entschuldigen, durfte dann auch bleiben, weil das geklärt wurde. Und der Erwin McManus hat gesagt, das war für meinen Sohn ein unwahrscheinlich wichtiger Schritt, offen zu bleiben für Gottes Wirken, für seinen Geist, für sein Reden, indem er Dinge in Ordnung gebracht hat. Also darum die Frage an dich und mich, sind wir auch bereit umzukehren, wenn wir in unserem Leben Schuld zugelassen haben, damit es nicht so zuwächst wie hier und uns vielleicht erstickt, die Sonne nimmt, den Raum nimmt für das, was Gott uns sagen möchte. So, das war das Erste, die Frage der Rahmenbedingungen. Das Zweite, die Frage der Übung, eine Frage der Übung. Sieben Leute sitzen vor einer Bürotür, ein achter junger Mann kommt dazu, die wollen sich alle bewerben für einen Job. Als Telegraf, der Achte steht auf, geht in das Büro einfach so rein und die anderen sieben denken, das war's, jetzt hat er sich wohl zu viel vorgenommen. Kurze Zeit geht die Tür auf, der Personalchef kommt raus und sagt zu den anderen sieben, ihr könnt alle gehen. Und die sagen, warum? Und sagt, ja, die ganze Zeit lief ein Morsecode und da stand, wer diesen Morsecode verstehen kann, darf reinkommen und hat den Job. Ne? Einer konnte wirklich das schon und war dann eingeladen, hat diesen Job gekriegt. Das hat was mit Übung zu tun, der konnte es, der hat es gelernt. Das gilt auch für das Hören von Gottes Stimme. Ich kann Gottes Stimme dann hören, wenn ich mich innerlich darauf einstelle und bereit bin, ihm zuzuhören, so wie der Samuel. Jetzt kommen wir zu dem, was ich gesagt habe. Wenn man offen ist für Eindrücke Gottes, gibt es auch wirklich Problematiken, dass man manchmal das hört, was man hören möchte. Dass ich dann sage, Gott hat mir das so und so gesagt. Und manchmal hört man eben nur das, was man sich gewünscht hat. Timothy Keller schreibt ein Beispiel von George Whitefield, ein großer Erweckungsprediger in den USA. Und er beschreibt dieses Bild so schön, der hat seine Frau von dem George, hieß Elisabeth, also so wie die Mutter von Johannes dem Täufer. Er hat den Sohn auch Johannes genannt, weil er hatte sich den Eindruck gehabt, sein Sohn sollte ebenso ein großer Prediger werden wie er, noch berühmter. Und bei seiner Taufe von dem Sohn hat er dann gesagt, dieser Sohn werde ihn noch später in den Schatten stellen und werde wie Johannes predigen. Und mit 4 Monaten ist das Kind gestorben und er musste dann feststellen, also nicht deshalb, einfach weil es krank war, aber er hat dann feststellen müssen, er hat seiner Gemeinde und sich selber etwas gesagt, was er sich gewünscht hat, was aber nicht von Gott kam. Diese Gefahr ist wirklich da, dass man sich manchmal Dinge so ausdenkt. Und man muss sich manchmal fragen, höre ich wirklich die Stimme Gottes oder vielleicht sogar die Stimme des Feindes? Also nicht nur mein eigener Mensch sagt mir manche Dinge, die ich mir wünsche, manchmal auch der Feind. In 2. Korinther 11 sagt Paulus einmal, der Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Dann sind manche Dinge, die klingen vielleicht gar nicht schlecht, interessant, spannend. Und dann ist man gefordert zu klären, wie man damit umgeht. So, wie kann man das jetzt, wie kann man damit umgehen? Ich möchte euch ein paar Korrektive nennen, weil ich glaube, es ist trotzdem richtig, offen zu bleiben, wenn du einmal weiterklickst, Christian. Nur einmal, auch einmal, genau. Zum einen, wenn ich den Eindruck habe, dass Gott mir was sagt im Beten, mir sowas auf dem Herz legt, es muss immer mit Gottes Wort übereinstimmen. Das ist das Wichtigste und Wesentlichste. Wenn Gott dir was sagt, Was mit Gottes Wort nicht übereinstimmt, dann hat es nicht Gott gesagt. Das ist relativ klar. Ich kenne es wirklich aus Seelsorgegesprächen, dass Menschen mir erzählt haben, die ihre Frau verlassen haben, dass sie von Anfang an die falsche Frau geheiratet haben und das ein Fehler gewesen sei und diesen Fehler jetzt richtig machen müssten, indem sie mit ihrer jetzigen Beziehung sozusagen die richtige Ehe oder die richtige Beziehung eingehen müssen. Das klingt unwahrscheinlich fromm, aber es ist unwahrscheinlich falsch. Denn da ist Gott relativ klar, zum Beispiel in Maleachi im Alten Testament, auch wenn es Altes Testament ist, Jesus hat die Gebote, du sollst nicht ehebrechen, bestätigt. Das gilt auch von Jesus her. Da schreibt Maleachi zum Beispiel, wenn einer seine Frau aus Abneigung verstößt, dann befleckt er sich mit einer Gewalttat, spricht der Herr der Heere. Wäre nur eine Stelle, gibt es ganz viele. Also, wenn du den Eindruck hast, dass etwas Eindruck hast und der widerspricht der Bibel, den besten Tipp in den Mülleimer, dann ist es nicht von Gott. Das ist relativ eindeutig. Du kannst dir so vorstellen, Gottes Wort ist wie eine Firewall beim Computer. Das lässt nur durch, was richtig ist. Und alles, was nicht richtig ist, wird ausgefiltert. So soll das eigentlich funktionieren. So, das war also das Erste und Hauptsächliche. Es muss also mit Gottes Wort übereinstimmen. Dann ein zweites. Normalerweise stimmt das auch mit deinem Wesen überein. Also wenn Gott dir den Eindruck, du hast Kinder, also du magst wirklich keine Kinder, und du hast den Eindruck, Gott gibt dir den Auftrag, mit Kindern zu arbeiten, ist dieser Eindruck wahrscheinlich falsch. Gott kann auch Menschen verändern, aber eigentlich hat er dich ja geschaffen, wie er dich geschaffen hat, damit du mit deinen Begabungen etwas tun kannst, weil das deine Stärken sind. Wäre komisch, wenn Gott dich musikalisch geschaffen hat. Du hast Kinder und dann sagt Gott, nee, Musik ist nichts für dich. Du sollst Kinder quälen. Also im Kindergottesdienst das so langweilig machen, dass die Kinder von den Stühlen kippen. Das wäre Quatsch. Ich habe geschrieben im Normalfall. Manchmal kann Gott das trotzdem machen, dass jemand, der etwas nicht machen will, dann das trotzdem machen muss oder soll. Aber normal ist, dass Gott dich in dem gebraucht, wie er dich begabt hat. Wenn du musikalisch bist wie Christian, super, dass Christian gleich Musik gemacht hat heute. Christian hat gleich, weil er das wahrscheinlich gerne macht und wir fanden es auch super, dass er das gemacht hat. So, es stimmt normalerweise mit deinem Wesen überein. Ein drittes, was uns helfen kann, Eindrücke sind meistens mit Dienen verbunden. Wenn du einen Eindruck hast, der dir verspricht, in kurzer Zeit unwahrscheinlich reich zu werden, glücklich bis ans Lebensende, ohne irgendwas dafür zu tun müssen, ist es vermutlich nicht von Gott. Also ich sage auch vermutlich. Also meistens haben Eindrücke was mit dem Dienen zu tun, dass Gott mir einen Eindruck gibt, du solltest die Frau anrufen oder mit diesem Menschen sprechen. Und dann hat das was damit zu tun, dass ich mich einbringe, dass ich ein Opfer bringe, etwas in Menschen investieren muss. Der Böse, der Widersacher führt dich selten dazu, dass du Menschen was Gutes tun wirst und in Dienst. Selten. Ja, aber darum ist es so wichtig, das zu bedenken. Es hat oft was mit Dienen zu tun. So wie bei Samuel, der soll dienen, der soll dem Eli was ausrichten, was er sich vielleicht lieber erspart hätte. Trotzdem ist es ein Auftrag und er tut es dann auch. Und ein letztes Kriterium, was vielleicht manchmal auch hilfreich ist, Gott bestätigt meistens, wenn er so etwas dir aufs Herz legt, dann bleibt es meistens nicht bei einmaligen Aufforderungen, sondern im Allgemeinen ist es eben falsch, etwas Dramatisches in seinem Leben zu verändern, wenn man das nur ein einziges Mal gehört hat. Also wenn Gott dein Leben wirklich komplett auf den Kopf stellt, werden andere dich bestätigen und sagen, ja, dieser Weg ist richtig. Das habe ich auch schon gedacht, warum hast du das nicht gemacht? Ich habe ja mal angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, 4 Semester. Dann kam so die Phase, doch lieber Theologie, weil ich früher auch schon viel im Jugendkreis, im Jugendbund mitgemacht habe. Und dann fragt man sich, ist das richtig? Ist es nur dein Weg? Aber schön war, dass die Schwiegereltern meiner verstorbenen Frau sowie die Großeltern meiner verstorbenen Frau und meine Freunde gesagt haben, wir haben uns sowieso gewundert, warum du erst so einen Umweg gemacht hast über Betriebswirtschaft oder Wirtschaftswissenschaften. natürlich macht das. Es haben Leute bestätigt, in diesem Text ist es auch so. Wir lesen mal, was Samuel dem Eli, was Gott dem Samuel sagt. Da sagt Gott, ich habe ihm, Eli, vorausgesagt, dass ich seine Familie für immer richten will, weil seine Söhne Gott gelästert haben und er sie nicht bestraft hat. Das ist das, was jetzt der Samuel dem Eli sagen muss. Es gibt schönere Botschaften. Aber das ist nicht das erste Mal, dass der Eli das hört, denn schon in Kapitel 2 hieß es, in Vers 29 und 31, da sagt Gott das den dem Eli selbst sozusagen, warum tretet ihr die Schlachtopfer und Speiseopfer mit Füßen, die mir auf meinen Befehl am Heiligtum dargebracht werden? Du, Eli, achtest deine Söhne mehr als mich. Ihr mästet euch mit den besten Stücken der Opfergaben, die mein Volk mir darbringt. Sei gewiss, es kommt die Zeit, da werde ich dir und deiner Sippe ein Ende setzen. Denn er hat es schon zweimal gehört. Da ist es ein anderer Prophet, der ihm diese Botschaft bringt. Und da möchte ich dir auch Mut machen, wenn du mal den Eindruck hast, Gott will dein Leben vollkommen auf den Kopf stellen, dass du was ganz anderes machen sollst, dann frag nochmal andere Leute, sag mal, bet du auch für mich, ob das für mich dran ist. Und ich bin überzeugt, wenn Gott das will, wird er das dann auch bestätigen und die Türen öffnen für das, was vor dir liegt. So, damit komme ich zum dritten Gedanken, eine Frage der Bereitschaft. Der Samuel versteht erst nicht, dass Gott zu ihm redet. Wir haben ja gehört, er hat Gottes Reden noch nie gehört. Bis der Eli dann nach dem dritten Mal merkt, ey, da will Gott mit dir reden. Ich habe dich nicht gerufen. Es muss Gott sein, der dir was sagen will. Und er gibt ihm den Ratschlag in Vers 9, geh und leg dich wieder hin. Und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte, sprich Herr, dein Diener hört. Und was macht der Samuel? Genau das. Der legt sich hin. Und als die Stimme wiederkommt, liest man Vers 10, und der Herr trat zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Samuel antwortete, sprich, dein Diener hört. Das erste Mal in seinem Leben hat er erfahren, dass Gott zu ihm redet, dass Gott ihm etwas mitgibt. Wie gesagt, wir werden keine Propheten im Sinne des Alten Testamentes sein. Aber von den Stellen, die ich genannt habe aus dem Neuen Testament, führt Gott manchmal trotzdem in Situationen oder gibt uns etwas aufs Herz. Dallas Willard, ein relativ bekannter Theologe im amerikanischen Raum, hat mal geschrieben, durch das hörende Beten lernen wir, Gottes leise Stimme inmitten des Lärms der Welt zu hören. Das hörende Beten über dem Wort Gottes, aber auch so, Herr, sprich Herr, dein Diener hört. Und die Bibel ist voll von Menschen, die bereit waren, auf Gottes Reden und Stimme zu hören. Da steht zum Beispiel, David ging in den Tempel und saß vor dem Herrn. Warum hat er da gesessen? Weil er bereit war, nicht nur zu reden, sondern auch zuzuhören. Der Prophet Jesaja hört im Tempel auf Gott, bevor er seinen Auftrag übernimmt. Petrus, Apostelgeschichte 10, steigt zur Mittagszeit aufs Dach, um zu beten, und dort spricht Gott mit ihm. Da ist diese Geschichte mit den Krabbeltieren, mit den unreinen Tieren, wo Gott ihn beauftragt, er soll auch zu den Heiden gehen. Auch die Heiden sind des Evangeliums würdig, nicht nur die Juden. Und das dauert einen Moment, bis Gott den Petrus überzeugt hat, aber da redet er mit ihm. Auch Jesus hat sich Zeit genommen zum Beten und zum Hören. Die Frage an dich und mich ist, sind wir auch bereit, still zu werden und zu hören? Dass wir mit dem Beten nicht da aufhören, dass man alles gesagt hat, wie beim Arzt, ne? Sondern dass man sagt, Herr, ich habe dir jetzt so viel erzählt, hast du vielleicht auch was zu sagen? Willst du mir auch was mitgeben, was für mich wichtig ist? Und dann vielleicht sagt, wie Samuel, rede Herr, sprich, dein Diener hört. Wisst ihr, und ganz oft wird Gott nichts sagen, dann schweigt Gott und dann ist gut. Wenn Gott nichts sagen will, sagt er nichts. Dann braucht man ihn auch nicht zwingen, weil das meiste, wie gesagt, haben wir ja schon in seinem Wort. Ich möchte jetzt auch keine falschen Erwartungen wecken. Ich persönlich habe in meinem Leben wenig persönliche Eindrücke gehabt. Ich bin, glaube ich, der Typ, der viel aus der Bibel liest. Aber ab und zu habe ich es trotzdem erlebt. Ein Beispiel, damit dir das einfach deutlich wird. Ich habe das schon gelegentlich mal erzählt. Als ich damals mit dem Studium fertig war, hatte ich zwei Stellen gleichzeitig, wo ich hätte hingehen können. Einmal nach Bünde in die Stadtmission und einmal in die FEG, in den Bund der Freie Evangelischen Gemeinde, wo ich jetzt ja bin. Aber damals hätte ich dann noch ein Jahr nach Ebersbach müssen. Beides sollte ich gleichzeitig entscheiden. Ich war vollkommen ratlos, wo ich hin soll, weil die Gemeinde in Bünde war wirklich nett, hat es mir gut gefallen. Da waren 5 Leute, die sich vorgestellt haben und am Ende wollten sie mich haben, warum auch immer. Aber ich blieb übrig sozusagen. Da wollten sie mich haben und die Zusage beim Bund habe ich auch gehabt. Und dann habe ich immer überlegt, mit verschiedenen Leuten gesprochen, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe eine Liste gemacht, was spricht für das eine, was spricht für das andere, alles aufgeschrieben, du schmunzelst, so hast du wahrscheinlich auch gemacht, ne? Alles aufgeschrieben, ne? Was dafür und dagegen spricht. Und es war so, vom Rationalen sprach alles für Freie Evangelische Gemeinde, da wollte ich eigentlich auch hin. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich muss mich ja irgendwann entscheiden, ich habe es rausgezögert bis zum letzten Tag. Und dann habe ich angerufen in Bünde und habe geschrieben, ich komme nicht, ich gehe in den Bund der Freien Evangelischen Gemeinden. Und dann bin ich zum Friseur gegangen, das weiß ich heute noch. Der schrägste Friseurbesuch, den ich hatte. Ich saß beim Friseur, ich kann es nicht anders erklären, und es war, ich hatte wirklich eine heilige Unzufriedenheit. Es hat in mir rumort und es hat mich nicht losgelassen und mir war deutlich, ich habe eigentlich diese Unzufriedenheit muss von Gott kommen, denn das Einzige, was mich letztlich für die FEG hat damals entscheiden lassen, war, dass ich ja in den Bund wollte und das relativ sicher war. Und gegen die Gemeinde in Bünde hat er eigentlich gar nichts gesprochen, sondern es hat uns da wirklich gut gefallen. Und Gott hat mir das so deutlich gemacht. Ich kam vom Friseur zurück, meine Frau hatte mich damals selten irritiert erlebt. Was ist mit dir los? Habe ich gesagt, ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich habe den Eindruck, es war falsch, da jetzt zuzusagen, nochmal nach Ebersbach zu gehen. Ich glaube, ich hätte doch dahin gehen sollen, in die Stadtmission. Und meine Frau hatte das ähnlich gesehen wie ich und dann gesagt, jetzt rufen wir nochmal an. Ich hatte ja schon abgesagt, ne? Und da hatte ich angerufen in Bünde, ob man das noch ändern könnte, weil ich den Eindruck habe, es war falsch, dass ich da zu schnell Ja gesagt habe. Also da Nein fürs andere Ja gesagt habe. Und dann haben die gesagt, ja, das ginge noch. Er hätte zwar schon dem Direktor weitergegeben, aber es würde sicher noch gehen. Und ich kam dann für 8 Jahre nach Bünde und war da wirklich an der richtigen Stelle. Bin trotzdem in der FEG gelandet. Gott ist sehr kreativ. Ne? Aber das war sowas, wo ich sagen würde, da hat Gott wirklich mir einen Eindruck gegeben. Das konnte ich nicht in der Bibel lesen. Ne? Da konnte ich nicht in der Bibel gucken. Apostelgeschichte 10, Vers 12. Und er ging nach so und so, da stand da nicht. Na, manchmal ist es wirklich wichtig, dass Gott uns was aufs Herz legt. Man muss es prüfen, habe ich hoffentlich deutlich gesagt. Wenn man es tut, bin ich überzeugt, dass Gott seinen Segen darauf legt. Ich war in Bünde richtig. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht zum Schluss von einem Flugzeug, einer Cessna 421 Golden Eagle. Ich kenne mich mit Flugzeugen absolut nicht aus, fand es aber interessant, weil eine Missionarin geschrieben hat von einer Missionsgesellschaft, dass das für Jahre ein Flugzeug war, das sie im Missionsdienst total gut nutzen konnten. Und das Interessante an der Geschichte war, wie das angefangen hat. Sie wurde als Leiterin der Missionsgesellschaft angeschrieben von irgendeinem Geschäftsmann, der die Geschäftsberichte der Mission haben wollte. Und sie hat gesagt, was will da irgendeiner unsere Geschäftsberichte haben? Was fällt dem denn ein? Kommt gar nicht in die Tüte, dass sie irgendjemand unsere Geschäftsberichte schicke. Und dann war es bei ihr so, dass sie das nicht losgelassen hatte, gesagt, ach komm, ich schicke dir da hin. Mal gucken, was passiert. Es war, als wenn Gott gesagt hat, schick's hin, du wirst es nicht bedauern, sozusagen. Dann hat sie es hingeschickt und wenige Wochen später hat sie so ein Flugzeug von einem Geschäftsmann geschenkt bekommen, das ihrer Missionsgesellschaft einen großen Dienst erwiesen hat über viele Jahre. Und im Nachhinein hat sie erfahren, dieser Geschäftsmann hatte verschiedene Missionsgesellschaften angeschrieben. Sie war die Einzige, die die Berichte zurückgeschickt hat, diese Finanzberichte zurückgeschickt hat. Hat sie gesagt, Ihr Fazit, es lohnt sich, auf Gottes Reden zu hören, wenn Gott etwas deutlich macht, weil sie dadurch ihren Missionsdienst wirklich gut ausführen konnten. Ich komme zum Schluss. Ich möchte dir Mut machen, beim Beten mutiger zu sein, auch wirklich mal zu sagen, sprich, Herr, dein Diener hört. Vielleicht hat Gott was für dich, wenn nicht, ist es vollkommen in Ordnung, man muss sich nichts aus der Nase ziehen, was jetzt nicht dran ist. Aber hörendes Gebet muss man einplanen, ne? Dass man am Ende vielleicht eine Stille hat und sagt, jetzt bin ich einfach mal still und gucke, ob du auch was sagen willst. Dann, dass ihr Mut habt, die Korrektive anzuwenden, damit man nicht das hört, was man hören möchte, sondern das hört, was Gott einem auch sagen will. Und dass man dann offen ist, Gottes Handeln zu erleben, weil ich immer noch überzeugt bin, wenn man Gott beim Wort nimmt, dann wird Gott das segnen und es wird gut für uns sein. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir für den Samuel, der zum Propheten berufen wurde im Alten Testament. Das sind wir heute im Neuen Testament nicht mehr. Es gibt sicher noch eine Gabe der Prophetie, aber nicht so wie im Alten Testament. Aber wir haben immer noch die Möglichkeit, dass dein Geist in unser Leben spricht. Und wir wollen dich einfach bitten, dass du uns Offenheit schenkst. Dass, wenn wir so einen Eindruck haben, dass wir den natürlich prüfen, ob es wirklich von dir ist oder irgendwie was Eigenes oder vom Widersacher. Aber wenn es etwas ist, was Menschen dient, was gut ist, was deinem Wort nicht widerspricht, dass wir dann den Mut haben, auch ein Stück weit ins Wasser zu springen. Und kann ja dann eigentlich nicht viel passieren, wenn man dich da beim Wort nimmt. Und wenn es dann doch nicht deins war, hat man wahrscheinlich auch nichts falsch gemacht, wenn man jemand etwas Gutes getan hat. Aber gib uns diese Offenheit, dass wir deinem Geist erlauben, uns zu korrigieren, zu leiten und zu lenken und solchen Eindrücken wenigstens Möglichkeit geben, ja, dass wir sie prüfen und darüber nachdenken, mit anderen Christen ins Gespräch kommen. Und ich danke dir, wenn wir das tun und dafür offen sind, ja, dass du dann uns auch da leitest und lenkst und dass es uns zum Segen gereicht, wenn wir es tun. Danke, Herr, für diese Möglichkeit, dass wir deinen Geist haben, dass du uns führen, leiten und lenken möchtest, auch heute. Und wir wollen dich bitten, dass uns das dazu bringt, dass die Beziehung zu dir tiefer und enger wird. Amen. Jetzt kommst du, ne?